wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, beziehungsweise der Vers davor. Wie heißt der Vers davor? Ihr kennt ihn alle. Wo zwei eins werden, worum sie bitten wollen auf dieser Erde, das soll ihnen werden von meinem Vater im Himmel. Ist der Vers davor. Und darum soll es heute gehen. Gebet überhaupt und dann ganz besonders gemeinsames Gebet. Und das steht in einem ganz großen Zusammenhang. Und bevor ich euch den erzähle, möchte ich euch den einfach mal vorspielen.
In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn: Wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischem Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte: Ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Und wer solch einen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser kleinen, unbedeutenden Menschen, die mir vertrauen, zu Fall bringt, für den wäre es noch das Beste, mit einem Mühlstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen zu werden. Wehe der Welt, denn sie bringt Menschen vom Glauben ab. Es kann ja nicht ausbleiben, dass so etwas geschieht, aber wehe dem, der daran schuld ist. Deshalb, wenn dich deine Hand oder dein Fuß zur Sünde verführen, hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du gehst verkrüppelt oder verstümmelt ins ewige Leben, als dass du mit beiden Händen und Füßen ins ewige Feuer kommst. Auch wenn dich dein Auge zu Fall bringen will, dann reiß es heraus und wirf es weg. Es ist besser für dich, einäugig das ewige Leben zu erhalten, als mit zwei gesunden Augen ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Hütet euch davor, hochmütig auf die herabzusehen, die euch klein und unbedeutend erscheinen. Denn ich sage euch, ihre Engel haben immer Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was meint ihr? Wenn ein Mann 100 Schafe hat und sich eins davon verläuft, was wird er tun? Lässt er nicht die 99 auf ihrer Weide in den Bergen zurück, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich versichere euch, wenn er es dann findet, freut er sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verlaufen haben. Ebenso will euer Vater im Himmel nicht, dass auch nur einer, und sei es der geringste, verloren. Wenn dein Bruder oder deine Schwester Schuld auf sich geladen hat, dann geh zu dieser Person hin und stell sie unter vier Augen zur Rede. Wenn sie auf dich hört, hast du deinen Bruder oder deine Schwester zurückgewonnen. Will sie davon nichts wissen, nimm einen oder zwei andere mit, denn durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache entschieden werden. Wenn dein Bruder oder deine Schwester auch dann nicht hören will, bring den Fall vor die Gemeinde. Nimmt die betreffende Person selbst das Urteil der Gemeinde nicht an, dann behandle sie wie einen Gottlosen oder Betrüger. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde binden werdet, das soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf der Erde lösen werdet, das soll auch im Himmel gelöst sein. Aber auch das sage ich euch. Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal. Sondern 77-mal. Denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: »Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ihr alles bezahlen.« Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: »Bezahl jetzt endlich deine Schulden!« Da fiel der andere vor ihm nieder und bettelte: »Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen.« Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: »Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir?« Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt.
Der Kontext, der Zusammenhang ist immer wichtig, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Aber ich glaube, bei diesem Kapitel ist es besonders wichtig. Wer schon länger mit Jesus unterwegs ist oder überhaupt mit der Bibel, der kennt eigentlich alle einzelnen Elemente aus diesem Kapitel oder fast alle. Es waren ein paar dabei, wo ich gedacht habe, naja, dunkel hast du schon mal gehört, aber viele davon sind ja sehr bekannt. Aber in welchem Zusammenhang stehen sie jeweils? Was ist der Rahmen? Und das ist eben auch gerade für unsere beiden Verse, um die es heute gehen soll, wichtig. Ich habe sie hier mal nach zwei Übersetzungen stehen. Einmal Luther, die aktuelle, und dann die Schlachter. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Oder die andere Übersetzung, die Schlachter. Weiter sage ich, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen über irgendeine Sache, für sie, die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Nochmal ganz kurz der Zusammenhang, ihr habt ihn ja gerade gesehen und gehört. Es geht um Finden und Gewinnen. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht so aus dem Stegreif noch eine Predigt über Gemeindezucht einschiebe. Aber der Kern dieses Kapitels, das oft missbraucht wird, um zu sagen, der muss die Gemeinde verlassen, der fliegt raus. Das Ziel dieser Verse ist genau das Gegenteil. Genau wie beim verlorenen Schaf, das Ziel ist immer, den anderen zu gewinnen. Versuch ihn unter vier Augen zu gewinnen. Versuch ihn zusammen mit Zeugen zu gewinnen. Dann versucht ihn mit der ganzen Gemeinde ihn zu gewinnen. Und wenn das alles scheitert, okay, dann müsst ihr ihn rausschmeißen. Das ist eigentlich der Tenor dieses Textes. Wir hatten mal in Hessen einen Predigerkollegen, der war vorher Polizist. Und der hat mal gesagt, dieser Text, das ist wie der Schusswaffengebrauch bei der Polizei. Wenn alles andere scheitert, dann muss man diese Konsequenz ziehen. Aber immer so rum. Und das ist der ganze Kontext hier. Es geht darum, dieses verlorene Schaf zu gewinnen, die 99 stehen zu lassen, um das eine zu finden. Ja, das ist so diese Sehnsucht Gottes, dem der eine, der verloren geht, wichtiger ist als die 99, die immer schon dabei waren. Dann eben den Bruder zu gewinnen, in diesem berühmt-berüchtigten Text, der ja meistens auch überschrieben ist, Gemeindezucht. Aber es geht eigentlich darum, den Bruder zu gewinnen. Und dann nach unseren Versen geht es ums Vergeben. Wie oft muss ich vergeben? Und das ist der Rahmen, um den es hier geht. Zwei oder drei. Also wenn zwei unter euch eins werden, da geht es sogar nur um zwei beim Gebet. Ihr habt das ja in der Schlachterübersetzung nochmal gehört. Wenn sie sich darüber einig werden, worum sie bitten wollen. Ja, dieses Einigwerden. Und wenn sie damit zu Gott kommen, zum Vater kommen, so soll es ihnen werden. Und es ist wirklich von Zweien die Rede. Nicht von 100, nicht von 1000, wenn zwei zusammenkommen. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dann zwei oder drei, ich nehme das gleich mal mit rein, das, was danach kommt, das ist ein vertrauter Kreis. Bei zwei oder drei, da kann ich mich öffnen. Ja, also ich denke, es ist ja eh unterschiedlich. Mancher trägt das Herz auf der Zunge, der redet überall und immer und lässt es raus, was ihn zu innerst bewegt. Das kann manchmal dann schon schwierig sein. Ja, nicht alles gehört vor die ganze Gemeinde. Ja, manchmal, also es gibt, wo die Grenze liegt, kann ich nicht sagen. Ja, also mir hat auch schon jemand gesagt, red nicht so viel von dir, du verlierst deine Autorität. Und andere sagen, sie freuen sich, dass ich da auch ehrlich bin und wenn ich da Probleme habe. Also man merkt, die Grenzen, die liegen für unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Stellen. Aber es gibt tatsächlich, auch ich habe meine Grenzen und werde nicht alles auf der Kanzel erzählen. Ganz klar. Da braucht es den kleinen, vertrauten Kreis. Zwei oder drei. In der Bibel waren das bei Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes. Ja, also Jesus hatte ja verschiedene Kreise. Er hatte die Tausenden, vor denen er gepredigt hat. Ja, also bei der Speisung der 5000, wenn man das wörtlich nimmt, mit 5000 Männer und dann Frauen und Kinder noch dazu rechnen, dann waren das wahrscheinlich 10.000 oder mehr, die dazugehört haben. Dann haben wir die Aussendung der 70, das war auch nochmal ein größerer Kreis. Wir haben natürlich die 12, wenn ich jetzt gefragt hätte, wie viele Jünger hatte Jesus, wäre wahrscheinlich sofort die Antwort 12 gekommen. Aber die 70 waren ja auch seine Jünger. Und innerhalb der 12 hat er nochmal diesen kleinen Kreis von drei Vertrauten. Okay, zusammen waren sie dann 4. Obwohl, nee, 3 und Jesus. Ja, 2 oder 3 und Jesus. Also dieser ganz, ganz enge Kreis. Das hat manchmal einfach seine Berechtigung. Manchmal für bestimmte Dinge ist das gut, dieser kleine Kreis. Und in diesem kleinen Kreis ist Vertrauen möglich. Es ist natürlich ganz wichtig, wenn sowas funktionieren soll, dass man tatsächlich eins wird, dass man die Dinge auf den Tisch bringt, dass die angesprochen werden, dann muss Vertrauen da sein. Wenn ich jemandem nicht vertraue, dem erzähle ich nichts. Ja, also es ist ganz, ganz klar und ich denke, ihr macht es genauso. Ihr werdet auch nur da über persönliche Dinge reden, wo ihr Vertrauen habt. Oder ist hier jemand, der sagen würde, nein, ich erzähle auch die persönlichsten Dinge jemandem, dem ich nicht über den Weg traue? Keiner? Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, es ist einfach so, wir brauchen Vertrauen. Und ich denke, das ist in einem kleinen Kreis gut möglich. Ja, es gibt verschiedene Größenordnungen. Also ich persönlich bin bei einem Hauskreis dafür, ihn ab 12 Leuten zu teilen. Weil das auch so eine Grenze ist, wo diese Vertrautheit, was ein Hauskreis eigentlich auch ausmachen sollte, dass man füreinander beten kann, dass man sich austauschen kann, das ist ab einer bestimmten Größe, wird das nicht mehr passieren. Da hält man die Klappe da, ist man zurückhaltend und das ist normal. Das finde ich normal. Ja, also das ist kein Vorwurf an die Leute, sondern es ist einfach eine Frage, es gibt irgendwo eine Größenordnung, wo das nicht mehr passt. Also 2 oder 3. Die sollen eins werden oder wie es die Schlachter übersetzt hat, sich einig werden, sich einigen über ein Thema, über Ziele. Worum wollen wir eigentlich beten? Reinhold hat es gerade angesprochen mit der Ukraine. Ich finde das manchmal so schwierig. Worum soll ich eigentlich beten? Wisst ihr, was mir auf der Seele brennt am meisten, wenn ich für die Ukraine, für die Situation bete? Dass da möglicherweise Christen aufeinander schießen. Denn es gibt unter den Russen Christen, die sind ja nicht freiwillig, die haben sich ja nicht gemeldet, hallo, wir wollen mal in den Krieg ziehen, sondern das sind Wehrpflichtige, die einbezogen worden sind, es gibt ja sogar Gerüchte, dass denen gesagt worden ist, es geht nur zu einer Übung und plötzlich finden sie sich mitten in einem Krieg wieder. Und genauso gibt es Christen unter den Ukrainern und jetzt stehen die da auf unterschiedlichen Seiten und schießen aufeinander. Das brennt mir unter den Nägeln. Ich weiß, ich sehe die Not der Kinder und der Mütter mit Kindern und der Familien, die auseinandergerissen werden. Aber irgendwie ist es immer wieder dieser Punkt, worum soll ich jetzt eigentlich beten? Worum wollen wir eins werden? Worum wir beten wollen, sollen? Welche Ziele sind die richtigen? Genauso ist es, wenn ich für einen Kranken bete. Gott weiß, was gut ist für einen Menschen. Aber worum soll ich jetzt ganz konkret bitten? Ist jetzt wirklich Heilung, körperliche Heilung hier das vorrangige Ziel? Oder ist es wie Jesus mal, die lassen den Mann da, machen das Dach auf, also Sachbeschädigung, lassen den Menschen da runter und wollen natürlich, dass er gesund wird. Klar, Jesus hat schon viele Kranke geheilt und Jesus guckt den Mann an und sagt, ja. Also als Jesus ihren Glauben sah, den Glauben der Männer, die da oben vermutlich durch das Loch gucken, was passiert? Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Mann, dir sind deine Sünden vergeben. Nichts mit, steh auf, nimm dein Bett, sondern erstmal nur, dir sind deine Sünden vergeben. Die Frommen im Publikum regen sich auf. Was redet der denn? Wer kann denn Sünden vergeben? Das kann doch nur Gott. Über die Leute oben wird nichts gesagt, was die in dem Moment gedacht haben. Steht nicht drin im Evangelium. Wenn wir jetzt Bibelstunde hätten, würde ich es, oder Hauskreis hätten, kleiner Kreis, hätte ich jetzt gefragt, was denkt ihr denn? Oder was wäre euch durch den Kopf gegangen, wenn ihr einer von den Vieren da oben wärt? Ihr hattet ein klares Ziel. Der Mann muss gesund werden. Und Jesus macht was ganz anderes. Und dann, damit ihr wisst, dass der Menschensohn auch das Recht hat, Sünden zu vergeben, spricht er dann, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja, und er steht auf, rollt seine Matte zusammen, klemmt sie sich unter den Arm und geht. Aber was sind die Ziele? Was sind überhaupt die Themen, für die wir beten wollen, beten sollen? Meine Mutter hat mal in einem Frauenkreis so erzählt, ich bete über allem, was mich beschäftigt. Und darauf so ganz prompt jemand, du kannst doch Gott nicht mit so Kleinigkeiten kommen. Der ist doch nur für die wichtigen und großen Dinge zuständig. Und meine Mutter hat zurückgefragt, wo steht das? Ich habe es auch bis heute nicht gefunden. Wir dürfen mit allem kommen, klar. Aber wenn wir jetzt gemeinsam beten, wofür wollen wir beten? Wollen wir für Menschen beten? Für die Gemeinde? Um Heilung? Den Frieden in der Ukraine? Und dann haben wir ja immer noch diese Aussage, dein Wille geschehe. Ja, was ihr bitten werdet in meinem Namen, sagt Jesus an anderer Stelle. Das soll euch werden. Es ist ja keine Zauberformel hier. Wenn du die anwendest, dann passiert das, was du willst. Ja, oder der Flaschengeist, du hast drei Wünsche frei. Ja, darum geht's nicht. Und wie verrückt unsere Wünsche manchmal sein können, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Was ist sinnvoll? Aber es geht im Kern darum, dass der Wille Gottes geschieht in dieser Welt. Dazu sollen wir beitragen, durch unser Reden, durch unser Tun, aber natürlich auch durch unser Beten. Was ist die Mitte? Was ist das eigentlich Wesentliche? Und dann macht Jesus hier Zusagen. Ihr werdet empfangen. Ja, du hast gerade das Beispiel Wände gebracht, da habe ich eine Karikatur vor Augen. Da hat Tiki Küstenmacher so die ganzen Grenzbefestigungen der DDR gezeichnet, vor der Wende, wohlgemerkt, die Karikatur ist vor der Wende veröffentlicht worden. Also Selbstschussanlagen, Minenfelder, die Bunker, aus denen geschossen wurde, alles ist schön gezeichnet. Und dann stehen davor, also das ist so, hängt so an der Wand, und davor stehen eben Grenzsoldaten und sagen, es gibt nur eine Sache, gegen die haben wir kein Mittel. Gebete. Prophetisch, ja, also muss man so sagen. Ja, also genau dadurch ist die Geschichte letztendlich gescheitert. Ihr werdet empfangen, worüber ihr eins geworden seid. Und zwar vom Vater. Also Jesus sagt ja mal, was ihr vom Vater bitten werdet in meinem Namen, so ja auch hier an anderer Stelle, was ihr von mir bitten werdet. Beides ist möglich, beides ist uns beschrieben. Und dann ist ja der zweite Vers, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er selber ist dabei. Deswegen sind diese ganz kleinen Zellen, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und ich weiß von verschiedenen Leuten, dass sie in solchen Zellen auch eingebunden sind, dass sie sich zu zwei, zu dritt oder mit mehreren treffen. Und deswegen habe ich jemanden angerufen und habe gesagt, ich werde dich ganz spontan und unvorbereitet einfach mal nach vorne bitten. Friedel, kommst du mal dazu? Ich weiß, da könnten jetzt viele was zu sagen. Ich habe einfach einen davon mal gebeten. Ja, geh du hier dran. Ich habe ja meins dabei. Und erzählt uns doch mal, was ihr macht.
Wir beten. Ja, letztendlich natürlich nicht nur beten, es ist natürlich ein Kreis von Vertrauen, so wie es da ausstand. Wir reden natürlich auch Privates, wir reden über das, was uns beschäftigt, wir beten dann auch und dann kann es natürlich sein, dass aus der eine Stunde Gebetskreis mal ein bisschen mehr wird, also weil es doch vor allem auch mittlerweile sehr viel zu sprechen gibt und zu beten gibt. Also einmal die Chemie, denke ich, passt ganz gut bei uns. Wir sind zu viert. Wir haben auch gemeinsame Anliegen. Das heißt, das, was du hier auch hattest mit Gemeinde, Person, auch vor allem die Kranken bei uns in der Gemeinde, auch die Situation bei uns in der Gemeinde, das legen wir alles vor Gott hin, weil wir merken, wir haben selber eigentlich nichts zu bringen, weil Gott muss dem hinzufügen, dass wir die Arbeit tun können.
Warum macht ihr das nicht einfach in dem normalen Gebetskreis? Wir haben doch auch das Gemeindegebet, einmal im Monat jedenfalls. Warum macht ihr das einfach so extra?
Gute Frage. Wir haben gesagt, 4 ist Ende Gelände. Genau, 4 reicht dann. Und es ist auch sehr persönliche Sachen auch dabei, die jetzt, wo wir denken, das muss jetzt nicht jeder erfahren, wo wir dann auch, wie für uns gesagt haben, die Dinge bleiben auch in dem Kreis, die Inhalte, genau. Die Auswirkungen gibt es vielleicht, weil erkennt man Auswirkungen davon, wenn man betet. Das ist natürlich gut, wenn es da positive Auswirkungen gibt. Aber, ja.
Wenn jemand sich überlegt, sowas könnte ich auch gebrauchen, das täte mir richtig gut, was würdest du dem empfehlen?
Also mir hat es vom Herzen brennt auch ein bisschen, weil wir haben immer diskutiert, man sollte eigentlich wieder Gebetskreis machen. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Anrufe gemacht und einen Termin und das war's.
Okay.
Ich muss natürlich dazu sagen, Gott hat bestimmt davor vorgearbeitet, weil da schon anders die Diskussion entstanden im Gebetskreis. Aber letztendlich steht uns seitdem, sich zu organisieren, nichts im Wege.
Jo, vielen Dank. Das war der nächste Punkt, ein Beispiel. Ich weiß, dass es nicht nur diese Gruppe gibt. Die habe ich vielleicht jetzt am intensivsten mal miterlebt, weil die uns Männer mal eingeladen haben und haben davon erzählt, was sie so machen. Und deswegen bin ich da jetzt auch, ist mir das als erstes eingefallen, als ich überlegt habe, wen könnte ich denn da mal ansprechen. Aber es ist einfach wichtig. Weil Gebet ist etwas, ich kann auch alleine beten. Meine Frau hat mal gesagt, ich merke an der Art und Weise, wie du mit den Kindern umgehst, ob du stille Zeit gemacht hast oder nicht. Du Zeit mit Gott gehabt hast. Es macht wirklich einen Unterschied. Das ist so. Das ist nicht nur so ein Vers in der Bibel, sondern das ist erlebbar. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, das verändert. Und aus welchen Gründen auch immer, hat Jesus hier eine besondere Verheißung darauf gelegt, wenn wir gemeinsam beten. Und nochmal der Zusammenhang. Es geht ja unmittelbar davor darum, den anderen zu gewinnen. Und wisst ihr, was schwerer ist, als einen Christen, der auf Abwege gekommen ist, zurückzuholen? Und genau in diesem Kontext sagt Jesus, betet und betet gemeinsam. Trefft euch und ringt mit Gott um diese Menschen. Das ist kein Zufall, dass das direkt danach kommt. Ja, also dieser Text, Gemeindezucht, dann diese Zusage, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Und dann kommt diese Zusage, wenn ihr zusammenkommt, um zu beten. Und ich würde jetzt wirklich mal wetten, jeder hier hat irgendjemanden auf dem Herzen, wo er sagt, da wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass er entweder zum Glauben kommt oder zum Glauben zurückkommt. Und das ist ja auch eines dieser Themen, zusammenzukommen und zu ringen. Ich würde mir von ganzem Herzen wünschen, jeder in der Gemeinde hätte jemanden. Ich selber bin auch noch auf der Suche. Ich habe schon zwei Leute angesprochen und gefragt. Bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ich meine, klar, Ehepaare beten hoffentlich auch zusammen. Familien, Eltern, Kinder. Aber es ist immer gut, wenn man noch jemanden hat. Konkret. Man kann natürlich spontan miteinander beten. Ja, wir waren ja heute ein bisschen spät mit dem Gebet vorm Gottesdienst, da hatte ich dann schon gesagt, komm, wir stellen uns einfach hier oben zusammen. Wir sind dann trotzdem runtergegangen. Man kann das ganz spontan machen, dass man einfach sich zusammenstellt und miteinander betet. Wir haben dieses Offizielle hier vorne im Moment noch nicht wieder, dass man nach vorne kommen kann. Hier steht jemand, aber ihr könnt jederzeit jemanden ansprechen, von dem ihr wisst, der kann beten und er traut sich das auch und bittet ihn einfach, bete für mich. Ich weiß sogar von einer Bekehrung, die auf dem Weg zustande gekommen ist. Und zwar waren das Bekannte von uns in der früheren Gemeinde. Die haben mal erzählt, die waren Arbeitskollegen. Inzwischen waren sie verheiratet, aber eigentlich ursprünglich waren sie Arbeitskollegen. Sie gläubig, er nicht. Dann hatte sie eine ziemliche Krise und er hat sie nach Hause gefahren. Und plötzlich sagt sie, sie hat das so erzählt, ich hatte wie so eine innere Stimme, bitte den Dingsbums, dass er für dich betet. Und sie hat dann im Stillen Gott geantwortet, hat gesagt, hey, was soll ich denn bitten? Der kann doch gar nicht beten, der ist doch gar kein Christ. Sie wurde nicht ruhig. Immer wieder bitte den, dass er für dich betet. Und irgendwann sie dann, na gut, Harry, betest du für mich? Harry, ja klar, selbstverständlich. Jetzt ist Harry ein Mensch, der hält, was er verspricht. Und irgendwann geht ihm Harry durch den Kopf, oh, ist ein Berliner, der sagt, was er denkt. Was habe ich denn jetzt versprochen? Jetzt muss ich mich mal damit auseinandersetzen. Wie geht denn das so mit dem Beten? Ich habe ja versprochen, dass ich das mache. Und darüber ist er zum Glauben gekommen. Also es gibt Dinge, das ist mal hier unter spontan. Einfach jemanden bitten, dass er für dich betet oder mit dir betet. Das, was uns der Friedel erzählt hat, die treffen sich regelmäßig. Und ich weiß, also wenn ein Termin ausgemacht werden muss, der möglicherweise auf dieses Treffen fällt, dann passt denen das überhaupt nicht. Und das ist gut so. Das ist gut so, dass die ihren Termin verteidigen. Denn der Teufel hat natürlich ein vehementes Interesse daran, uns bei solchen Terminen zu stören, dass da irgendwas dazwischen kommt und dann einmal und dann das nächste Mal, gerade bei vier Leuten, einmal kommt dem einen was dazwischen, das nächste Mal dem anderen. Ich denke, auch danach hätte ich fragen können, da hättest du auch Storys erzählen können. Der Teufel ist da unglaublich kreativ, wie der unsere Gebetszeiten stören kann. Und es ist wichtig, dass man diese Regelmäßigkeit plant. Zwei oder drei, ihr seid vier. Eigentlich ab vier könnte man ja schon wieder teilen. Zwei Zweierteams, die sich dann wieder einen dritten suchen. Könnte man, muss man nicht. Aber das ist eine gute Größenordnung. Zum einen fällt die Terminsuche wesentlich leichter als bei 10 Leuten, die möglichst immer alle da sein sollten. Und zum anderen, ja, das Vertrauen, es zieht nicht gleich so große Kreise und so weiter. Es ist auch eine Empfehlung gleichgeschlechtlich, also Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Denn gerade wenn es sehr persönlich und sehr intim wird, dann ist es, ich sag mal, man spart sich eine Versuchung und es ist auch manchmal einfacher, dann bestimmte Dinge anzusprechen und auszusprechen. Ist eine Empfehlung, steht in der Bibel so nicht als Vorschrift drin. Also da muss man mal gucken, ja, was sind kulturelle Prägungen, aber aus verschiedenen Erfahrungen spreche ich diese Empfehlung aus, aber wenn das jetzt anders ist, kann man nicht sagen, das geht gar nicht. Wie gesagt, die Bibel lässt es offen. Ja, also, aber es gibt gute Gründe dafür. Vor allen Dingen bei dem Regelmäßigen. Bei dem Spontanen sehe ich das noch ziemlich locker. Ja, also da habe ich da so nicht, also ob mich jetzt ein Mann oder eine Frau bittet, für sie zu beten oder für ihn zu beten, da habe ich gar keine Schwierigkeiten damit. Aber dieses regelmäßige Vertraute mit diesem Austausch und dem Gebet, da ist es gut. Hat es Vorteile, wenn es gleichgeschlechtlich ist. Und vertraulich. Du hast ja gesagt, es bleibt in dieser Runde. Wenn ich was in so einer Runde erzählt habe und ich kriege dann mit, das steht im Infobrief, dann wird mein Vertrauen wohl nachhaltig gestört sein. Ja, oder es geht durch einen Dorfklatsch oder was auch immer. Es muss klar sein, was in so einer Runde gesprochen wird, das bleibt auch da. Sonst kann man es vergessen. Und damit bin ich jetzt an einem offenen Ende dieser Predigt. Da kommt nichts mehr. Wenn ich jetzt weiter drücke, wird es einfach nur schwarz. Aber wir wollen das heute mal ganz konkret machen. Die Karin ist hinten am Tisch. Und wer möchte, der kann nach dem Gottesdienst einfach mal dahin kommen. Und gucken, sind da noch andere Interessierte, um sich zu finden. Ich meine, es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Ich sage, ich habe ja schon Leute angesprochen, okay, das hat bis jetzt nicht so geklappt. Und das ist ja dann auch, dann nimmt man wieder Anlauf und man weiß ja gar nicht, wer wäre denn grundsätzlich offen und bereit. Und da ist es einfach gut. Und das ist eine Möglichkeit, dass man jetzt sagt, man geht einfach nachher da hinten hin und sagt, hier, ich hätte auch Interesse. Und dann guckt er mal. Natürlich, du hast gesagt, die Chemie muss stimmen. Natürlich, ich habe das in der Predigt gesagt, das Vertrauen muss da sein. Und dazu muss man sich auch ein bisschen kennen. Ja, also wenn ich jemanden überhaupt nicht kenne, wie soll ich da Vertrauen haben, aufbauen? Aber man kann das ja auch mal einfach versuchen. Ich muss ja nicht gleich beim allerersten Mal meine intimsten Fragen und Zweifel und Ängste und vielleicht sogar Schuld auf den Tisch legen. Sondern man kann sich auch erstmal ein Stück weit beschnuppern, aber man sollte dann schon dieses Ziel auch haben, dass man sich öffnet. Und ich möchte euch einfach einladen. Ich habe eben überlegt, frage ich mal, wer ist denn in sowas schon drin? Ich weiß, dass es einige sind. Aber ich habe die Frage ganz bewusst nicht öffentlich, weil ich niemanden blamieren möchte, der das noch nicht ist. Ich würde mir wünschen, dass es ein noch ist, noch nicht. Sondern das wäre mein Wunsch, dass jeder in der Gemeinde so eine Gruppe hat. Ich habe das mal von der irischen Kirche, der ist also ganz noch vorreformatorisch, in der ganz alten Kirche, da war das ganz üblich, dass jeder nicht nur einen Beichtvater hatte, sondern einen Seelenfreund, hieß es da, also einen Menschen, mit dem er alles teilt, wo er Ängste ausspricht, Zweifel ausspricht, wo man füreinander betet, miteinander betet. Das gehörte zur Kultur der Kirche. Und ich würde mir wünschen, dass es zur Kultur unserer Gemeinde gehört, dass jeder so einen Menschen hat, dem er vertraut, der ihm vertraut, die miteinander beten können, die füreinander beten können, die voreinander beichten können, einander Vergebung zusprechen können. Und die Predigt heute ist mal so ein Tick in die Richtung. Ich möchte das Thema durchaus immer mal wieder ansprechen, weil ich glaube, dass wir das brauchen. Und dann auch Mut zu haben für so eine Sache wie jetzt die Ukraine, den Krieg, den Konflikt, zu beten, zu Gott zu kommen. Aber dann auch zu sagen, Herr, du weißt, was für diese Welt richtig ist. Ja, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagt ja Jesus zum Vater. Und auch im Vater unser haben wir, ja, Vater unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann gemeinsam zu zweit, zu dritt oder zu viert zu ringen und zu fragen, was ist dran? Worum sollen wir überhaupt beten? Wo sollen wir eins werden? Was ist das Ziel? Was ist das Anliegen? Und ich bin davon überzeugt, wenn wir das tun, wird es unsere Gemeinde verändern. Es ist nicht das Einzige. Ich habe mal eine Predigt von meinem früheren Chef, Inspektor in Sachsen-Anhalt, gehört, der gesagt hat, manche Leute sagen, wenn wir mehr beten würden, dann würde es eine Erweckung geben. Die nächste Gruppe sagt, wenn wir mehr evangelisieren würden, dann würde es eine Erweckung geben. Und die dritte Gruppe, die sagt, wenn wir glaubhafter leben würden, dann würde es eine Erweckung geben. Wer hat recht von den dreien? Alle haben recht, also oder keiner hat recht. Ja, weil jedes dieser drei Standbeine alleine verändert immer nur einen Teil. Allerdings glaube ich, dass das Beten eine ganz besondere Rolle spielt, weil es mich verändert. Es verändert mein Verhalten und es verändert mein Reden. Je enger ich die Verbindung zu Gott habe, umso mehr wird das auch andere Bereiche verändern. Und vielleicht ist es zwar noch nicht mal das Wichtigste von den dreien, aber das Erste. Denn wenn ich die Beziehung zu Gott ganz eng habe, verändert sich mein Reden, verändert sich mein Tun. Und dazu können auch diese Gebetszweierschaften, Dreierschaften führen, dass sie mir helfen, dass Gott mein Leben verändert. Was machen wir jetzt? Wir beten. Und wir haben im GLK beschlossen, dass wir in jedem Gottesdienst einen Punkt haben wollen, wo wir gerade auch für den Ukraine-Konflikt oder überhaupt für die Konflikte in dieser Welt beten. Ja, wir haben das noch weiter. Wisst ihr, wie viele Kriege gerade jetzt laufen? Der in der Ukraine ist ja für uns nächst, aber meint ihr, die Leute im Jemen würden weniger leiden als die in der Ukraine? Oder Äthiopien, Bürgerkrieg, Eritrea, Bürgerkrieg. Das sind nur mal die mir jetzt spontan einfallen. Wenn wir jetzt zusammentragen würden, kämen wir noch auf einige andere und ich bin ganz sicher, irgendwelche Konflikte würden wir auch noch vergessen, selbst gemeinsam. Aber lasst uns dafür beten und ich würde auch darum bitten, dass zwei von euch das übernehmen und ich dann mit dem Gebet diese Zeit abschließe. Lasst uns beten. Vater, danke, dass wir mit allem und jedem zu dir kommen dürfen. Und danke, dass wir das gerade auch gemeinsam tun können. Klar, jetzt auch im Gottesdienst gemeinsam beten, aber dann eben auch zu zweit, zu dritt, zu viert in kleinen Kreisen. Und du hast darauf diese ganz besondere Verheißung gelegt in den Text, den wir heute gelesen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir es tun, dass wir dieses Versprechen, das du uns gegeben hast, nicht einfach liegen lassen, sondern dass wir es aufgreifen, aufnehmen und in unser Leben einbauen. Du weißt aber auch, wie aktiv der Feind ist und da immer wieder auch uns Knüppel zwischen die Beine wirft. Schenke doch, dass wir uns näher an dich halten und mit deiner Hilfe an dieser Stelle vorwärts gehen. Amen.